2016, ja, das waren die letzten Guidelines der ESC, war die State of the Art eine Triple-Therapie. Eine Triple-Therapie bestehend zunächst aus dem Einsatz eines RAS-Blockers, ARB oder einem AC-Hemmer in Kombination mit einem Beta-Blocker. Und wenn dann Patienten noch weiter symptomatisch geblieben sind, war die Kombination mit einem Mineralokortikoidrezeptorblocker vorgesehen. Und erst dann war eine weitere Therapieeskalation bei weiterer Symptomatik vorgeschrieben. Was sagten die europäischen Guidelines zur Behandlung mit Sacubitril, Valsartan? Nun, man ist mit einer Klasse 1b-Empfehlung dabei geblieben, Entresto dort zu positionieren, wo zunächst mit einem AC-Hemmer eingestellt wird und dann ein Switch auf den ARNI durchgeführt wird. Das hat dazu geführt, dass die europäischen Guidelines eine Therapieempfehlung abgegeben hat, wonach man bereits als Initialtherapie 4 Substanzklassen zum Einsatz bringen sollte. Die AC-Hemmer, die Beta-Blocker und die Mineralokortikoidrezeptorblocker, so wie jetzt auch. Und zusätzlich noch ist der Einsatz von SGLT2-Hemmer a priori bei allen Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion hier indiziert. Wie geht man vor? Auf der linken Seite sehen Sie die Empfehlungen aus 2016, eine sequentielle Therapie. Zunächst der RAS-Blocker und dann auftitrieren, dann der Beta-Blocker, dann der Mineralokortikoidrezeptorblocker. Und dann sieht man, dass eine so typische Auftitrationsphase mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Neu ist hier auf der rechten Seite, dass man mit den aktuellen Guidelines aufgerufen ist, das Therapiekonzept rasch umzusetzen und alle 4 genannten Substanzen möglichst früh innerhalb weniger Wochen zum Einsatz zu bringen.
Soll man Patienten mit einer Auswahlfraktion unter 35% einer Bypass-Operation zuführen, wenn die koronare Läsionen hatten, so wie von diesem Herrn, den ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe. Das erste Bild aus der Velasquez-Studie ist eine negative Studie. Die All-Cause Mortality war bei Patienten unter medikamentöser Therapie nicht unterschiedlich von denen, die Bypass revaskularisiert waren. Und da sind Wiener Patienten dabei. Wie schaut es jetzt aus mit dieser Viability? Also Myokard, das lebensfähig ist, aber schlecht durchblutet, ist da ein Signal zu erkennen. Sollte man diesen Patienten eher eine Revaskularisation zukommen lassen? Und leider ist in Stitch die Power für diese Analyse nicht gegeben. Da ist hier auf dieser Seite das Bild einer Linksventrikelfunktion mit einem reversiblen Defekt. Da erwartet man sich besser Outcome. Wenn kein reversibler Defekt ist, könnte man medikamentös handeln. Wir machen das auch. Wir machen auch keine CTO-Revaskularisation, wenn gar keine Viability vorhanden ist. Man muss dieses Konzept allerdings angesichts von Stitch und Stitches, über das ich noch sprechen werde, revidieren, weil in der Heart Failure ist hier Revaskularisierung gleichermaßen effektiv. Ein anderer Blickwinkel wäre auch der Blickwinkel auf die Todesursachen und da ist in dieser Arbeit gezeigt, dass die Todesfälle alle zwischen 1 und 3 Monaten nach dem Eingriff beobachtbar waren. Das muss man halt wirklich verstehen aus dem Kontext der Bypass-Operation. Komme ich wieder zu diesem Bild zurück und würde das ergänzen. Bypass ist durch Stitch und Stitches für diese Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz belegt und wir hoffen, dass Revived oder auch andere Studien unter Einbeziehung von Vitalitätsdaten uns eine neue Antwort da geben werden.
Die kardiale Resynchronisationstherapie in den neuen Guidelines ist klar empfohlen für Patienten im Sinusrhythmus mit einer EF unter 35%, mit optimierter medikamentöser Therapie, bitte weiter, wenn Sie einen klassischen Linksschenkelblock aufweisen und eine QRS-Breite von 150 Millisekunden und mehr. Sie sehen also hier, wenn die QRS-Breite über 150 Millisekunden beträgt, aber kein typischer Linksschenkelblock vorherrscht, dann besteht eine Klasse 2a-Indikation. Das heißt immer noch, man soll eine CRT in Erwägung ziehen. Umgekehrt, wenn die QRS-Breite zwischen 130 und 149 Millisekunden beträgt und ein klassischer Linksschenkelblock vorliegt, dann ist es auch eine Klasse 2a-Indikation. Bei Patienten mit ischämischer Ätiologie EF unter 35 ist eine ECD-Implantation mit einer Klasse 1a empfohlen, also die höchste Evidenzgrad, der höchste Empfehlungsgrad. Je mehr Narben ein Herz aufweist und je höher sozusagen der nicht ischämische Anteil ist, umso eher wird man dem Patienten einen Defibrillator im Rahmen einer CRT-Implantation mit implantieren. Die Guidelines sehen aber für die fortgeschrittene Herzinsuffizienz mehrere definitive Therapieoptionen vor. Und das ist zum einen die Transplantation und zum anderen die Langzeit-Unterstützungstherapie mit einem Watt und auch die Überbrückungstherapie, zuerst Watt und dann Transplantation. Wenn der Patient klar im Nyha-Stadium 3 und 4 ist, trotz optimierter medikamentöser Therapie, dann sollte man diesen Patienten unbedingt in ein Transplant bzw. in ein HTX-Zentrum, Zentrum schicken, wo man sich mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz intensiv beschäftigt, am besten in ein Zentrum, die solche definitive Therapien anbieten.
Wie lange optimale medikamentöse Therapie bis zur Device-Entscheidung?
Naja, ich würde sagen, so 3 Monate sollte man auf jeden Fall warten, um zu sehen, in welche Richtung das geht.